get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und ich bin der Christian. Bevor wir uns nächste Woche zu unserem 20-jährigen Jubiläum einem großen Meisterwerk widmen, wollen wir heute mal das volle Kontrastprogramm starten dazu. Und es ist ja bisher in unserem Podcast des Öfteren schon der Fall gewesen, dass ich dir, Pascal, Hausaufgaben sozusagen aufgegeben habe mit Filmen, die wir besprechen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Und ich habe so die vage Vermutung, dass die heutige Episode und der damit verbundene Film vermutlich die bis dato schwierigste Hausaufgabe war, die ich dir bis dato aufgegeben habe.
Oh, schwierig ist relativ. Also in der Hinsicht jetzt qualitätstechnisch würde ich, das ist definitiv eine der, wenn nicht die schlechteste bisher, wobei eigentlich ist es ziemlich sicher, aber wiederum hatte der dann andere halt, ja, sag ich mal so, Qualitäten, die es dann schon fast wieder unterhaltsam gemacht haben, den zu gucken.
Ja, wir reden heute von einem Film, der es tatsächlich geschafft hat, 8 goldene Himbeeren zu gewinnen. Für diejenigen, die nicht wissen, was es mit goldenen Himbeeren auf sich hat, das ist quasi das Gegenstück zu der Oscar-Verleihung. Dort wird eine Woche vorher, glaube ich, werden die schlechtesten Leistungen in Hollywood und die schlechtesten Filme ausgezeichnet. Und dieser Film hat 8 goldene Himbeeren bekommen, was bis zum Release von Jack and Jill, also dem Film von Adam Sandler, tatsächlich ja der best ausgezeichnetste Film der Golden Raspberries war in der Geschichte. Die Hauptdarstellerin dieses Films hat es tatsächlich geschafft, gleich 2 dieser begehrten oder eher weniger begehrten goldenen Himbeeren zu gewinnen. Wie das passieren kann, das deutet der Pascal jetzt schon mal in seiner Inhaltsangabe an, die er natürlich feinsäuberlich wieder für euch vorbereitet hat. Aber vorher sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass wir heute über den Film I Know Who Killed Me reden aus dem Jahre 2007 im deutschen Verleih Ich weiß, wer mich getötet hat.
Genau.
Pascal, worum geht's?
Ja, worum geht's in diesem Film? Der Film spielt erstmal in einer Kleinstadt und zwar lebt dort die Aubrey Fleming. Das ist so ein junges Mädel, die spielt gern Klavier, schreibt gerne Geschichten, geht noch zur Schule und die wird eines Tages von einem Serienmörder entführt, weil es gab vorher schon einen Mord in dieser Kleinstadt und wird von dem brutal zerhackstückelt, ein Finger wird abgeschnitten, ihr wird ein Fuß amputiert und ja, einige Tage später wird sie dann am Straßenrand gefunden, lebendig, aber ordentlich zugerichtet und ja, wird dann in ein Krankenhaus gebracht und dort vom FBI wird geheim gehalten, dass sie überhaupt schon wieder gefunden wurde. Und ja, als sie dann aufwacht, dann sagt sie aber gar nicht mehr, dass sie Aubrey ist, sondern sie denkt, dass sie eine sogenannte Dakota Moss ist, und zwar ihres Zeichen Erotiktänzerin, und fragt sich, wer diese ganzen Menschen sind, die da um sie herum am Krankenbett stehen. Und ja, das ist so quasi der Ausgangspunkt des Films.
Ja, klingt ja im ersten Moment erstmal gar nicht so uninteressant, finde ich.
Nö.
Wurde tatsächlich, das dachten sich wahrscheinlich auch die Produzenten des Films, einer der Produzenten war übrigens Frank Mancuso Jr., der tatsächlich auch für große Teile der Freitag der 13. Sequel zuständig war. Und deshalb haben sie dem Film auch für diese Verhältnisse und für dieses Genre ein durchaus hohes Budget mit 12 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Der Film war dann aber tatsächlich nicht so erfolgreich, wie man sich das erhofft hat. Mhm. Schon mal angesprochen, wir haben hier halt als Hauptdarstellerin Lindsay Lohan, die vor vielen Jahren mal eine der, ja, vielversprechendsten Talente in Hollywood war, zumindest was kommerziellen Erfolg angeht, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt, was die qualitative Leistung ihrer Performances angeht, aber sie war schon eine charismatisches Mädchen, was man gerne gesehen hat, auch in ihren Kinderfilmen am Anfang und was, ich glaube, sie hat auch ein paar Disney-Sachen, glaube ich, gemacht und irgendwann wollte sich Lindsay Lohan emanzipieren so ein bisschen und sie wollte das mit diesem Film machen, aber das ist dann halt nicht so gelungen, wie man das dachte. Am ersten Wochenende sind immerhin noch ein paar Leute ins Kino gegangen, der hat 7 Millionen Dollar eingespielt, was jetzt weit von gut ist, aber für, wie gesagt, diese Art von Film noch durchaus ertragbar. Aber bereits, ja, in der nächsten Woche war es dann eigentlich vorbei mit dem Film. Und das lag wahrscheinlich daran, dass die Mundpropaganda und die ganzen Kritiken veröffentlicht wurden und die den Film vollkommen zerrissen haben. Und so hat er halt insgesamt 7 Millionen Dollar eingespielt. Und davon, wie gesagt, mehr als die Hälfte am ersten Wochenende. Ich habe eben gesagt, am ersten Wochenende waren 7, aber insgesamt waren 7 Millionen. Und davon mehr als die Hälfte am ersten Wochenende. Und da sieht man schon, wie krass der Film dann eingestürzt ist. Ja, Lindsay Lohan ist eine gar nicht so einfache Geschichte in diesem Fall, in diesem Film. Da gab es so ein paar Sachen. Sie hat sich ja nicht unbedingt besonders nett aufgeführt, sage ich mal, am Set. Was hat es denn damit auf sich, Pascal?
Ja, ich denke mal, du willst darauf hinaus, dass sie ja zu der Zeit schon ziemliche Drogenprobleme hatte und auch entsprechend ja, neben der Spur war, möchte man sagen. Was halt ja für die ganze Produktion sehr viele Probleme zu sie, ja, angezogen hat. Unter anderem wurde sie halt schon permanent von Paparazzis verfolgt. Und ich habe hier einen Trivia-Fakt. Ich weiß gar nicht, ob du das auch wusstest. Ich habe jetzt auch das selbst im Film nicht nachvollziehen können, aber offensichtlich ging das zum Teil so weit, dass man sogar irgendwo im Hintergrund noch, also Paparazzis im Hintergrund sogar sehen soll, weil sie einfach die bei den Dreharbeiten die so sehr belästigt haben.
Es gibt da tatsächlich ein paar Szenen, das sind diese Szenen, die noch relativ am Anfang des Films sind, die noch an dem Haus der Flemings gedreht sind sozusagen, wo sie dann noch mit diesem Poolboy da rumshakert und sowas. Und da sind im Hintergrund schon ein paar Leute, die, glaube ich, nicht unbedingt zu der Produktion gehören. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Also das war halt genau der Zeitpunkt, also genau die Produktion ist genau in die vermutlich schwierigste Phase im bisherigen Leben von den Siloen gefallen, wo sie halt ihren totalen Absturz hatte und Alkoholprobleme hatte und Drogenprobleme und dann ja auch in die Rehab musste sozusagen. Und das ist auch völlig wertungsfrei jetzt gesagt, weil ich fand sie, wie gesagt, damals fand ich sie richtig toll und es hat mir richtig leid getan, wie es ihr dann ergangen ist und wie es ihr teilweise auch noch bis heute ergeht, wenn man sie heute so sieht, wenn man mal so auf Instagram guckt und was sie so von sich gibt teilweise und mit wem sie sich abgibt, das ist teilweise wirklich ja bemitleidenswert, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber hier hat sie dennoch auch in Eigenverschulden natürlich auch für ein bisschen Ärger gesorgt, sodass sie teilweise halt am Set gar nicht erschienen ist oder verspätet erschienen ist und das teilweise Doubles, Körperdoubles benutzt werden mussten, auf denen dann später der digitale Kopf von den Siloen eingefügt werden musste, weil sie einfach zu besagten Terminen nicht erschienen ist und man kann dann auch so eine Produktion dann nicht einfach mal aus der Kraft setzen. Das kostet ja alles Geld, wenn man so ein Set hat und wenn man Schauspieler bezahlen muss, wenn man die ganzen Leute, die am Set arbeiten, bezahlen muss und da sich darauf. Aber das hätte man vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon wissen können, dass das auch nicht das erste Mal gewesen sein soll in der Schauspielkarriere von den Siloen, dass es so in diese Richtung Schwierigkeiten gab. Und da hätte man eigentlich auch wissen können, worauf man sich einlässt.
Ja, ich hab so das Gefühl, dass sie so ein bisschen überlegt haben, den Siloen, das ist noch jemand, der ist noch nicht komplett verbrannt. Aber sie ist schon so, sag ich mal, so am Wackeln, dass sie diese Rolle durchaus annimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produzenten komplett davon überzeugt werden, dass das ein richtig guter Film wird. Ich denke schon, dass die sich mehr erhofft haben. Und auch, dass die einfach gehofft haben, dass Lindsay Lohan einfach noch mehr zieht. Und der vielleicht dann trotzdem nicht so hart abgewatscht wird. Ja, jetzt haben natürlich dann diese ganzen negativen, ja, Sachen, die sie da quasi noch zugebracht hat, überhaupt nicht dabei geholfen, den Film, ja, besser werden zu lassen. Und wie du schon meintest, die Körperdoubles, die dann halt mit ihr digital überarbeitet werden, das, ja, man sieht es tatsächlich nicht, finde ich, aber es erklärt schon die ein oder andere wirklich nicht gute schauspielerische Leistung. Und ja, zu alledem kommt ja noch hinzu, dass sie dann kurz nach Drehschluss ja auch noch ins Gefängnis kam oder zumindest in Untersuchungshaft, weil sie ja am Steuer unter Drogeneinfluss festgenommen wurde, weshalb sie ja nicht mehr bei der Promotour noch mitmachen konnte und da, glaube ich, auch noch bei Jay Leno und so irgendwelche Termine absagen musste und ja, auch das hilft dann natürlich überhaupt nicht dabei, den Film zu vermarkten.
Man muss auch dazu sagen, vielleicht jetzt unabhängig davon, dass sie da unter Arrest stand, was natürlich für den jeweiligen Menschen keine schöne Angelegenheit ist, wage ich zu bezweifeln, dass Promotion zu machen für diesen Film die angenehmere Arbeit gewesen wäre. Sie selbst, weil du sagtest, dass man ihr vielleicht diese Rolle noch so aufschwatzen konnte, weil sie halt schon, sag ich mal, am Riss ihrer Karriere war, wo es denn darum geht, kann ich überhaupt noch was machen oder ist das hier schon gescheitert an dieser Stelle? Sie selbst hat gesagt, dass der Film das Schweigendilemma ihrer Generation ist. Also sie war scheinbar auch selbst überzeugt von diesem Drehbuch.
Ja, vielleicht liest sich das auch wesentlich besser, als wie es umgesetzt ist. Und ich weiß, man weiß ja auch immer nicht, Wie viel dann noch beim Dreh geändert wird. Das ist ja in dem Fall auch ein Drehbuchautor, der dann nicht Regie geführt hat, der aber übrigens auch sonst überhaupt gar keinen anderen Credit für irgendein Drehbuch hat, was
Ich
nicht
glaube,
sehr verwundert.
das war auch dann der Grund, im Übrigen auch, dass er dann aufgrund dieses Drehbuchs dann nichts mehr machen durfte. Im Nachhinein, auch der Regisseur Chris Sivertsen, der hat halt auch nur ein paar kleinere Horrorfilme danach noch gemacht. Auch nichts Besonderes. Aber man muss sich schon die Frage stellen, was sich halt Lindsay Lohan davon versprochen hat. Es war halt der Punkt, sie wollte vielleicht auch gleichzeitig zeigen, hey Leute, ich bin hier nicht mehr das kleine rothaarige Mädchen, doppelte Lottchen und so weiter. Ich kann hier auch ernsthafte, seriöse Rollen spielen. Was man ihr auch gar nicht absprechen will. Ich habe da jetzt keine Zweifel daran gehabt, dass sie das vielleicht machen könnte zu dem Zeitpunkt noch. Ich habe den damals auch relativ nahe am Release gesehen, den Film auf DVD. Und da wollte sie halt einfach mal unter Beweis stellen, hier, ich bin erwachsen, ich spiele jetzt eine erwachsene Rolle. Das merkt man auch sofort, wenn man so ein bisschen so schon in den ersten Minuten des Films sieht man sie halt auch ja, wie nennt man das, an so einer, nicht Strip-die-Stange, wie heißt denn das jetzt im richtigen Wortlaut? Die haben doch Namen heutzutage, das ist ja mittlerweile Sport,
Ach
dieses
so, aber das ist,
Stangentanzen, aber
ja, ich
ist
glaube,
egal.
das gibt's nur in Anglizismenform, also Pole Dancing, ne?
Pole
Also.
Dancing, genau. Und sie dort auch freizügig umhertanzt und so weiter. Und das ist man schon, wenn man sie halt aus ihrer Jugend kennt, ist man schon überrascht, okay, ja, okay, das ist jetzt was für erwachseneres Publikum und sie zeigt sich jetzt Erwachsene. Aber gleichzeitig spielt sie halt so eine eigentlich Striptease-Tänzerin. Aber gleichzeitig lässt sie sich halt in den Vertrag schreiben, dass sie auf gar keinen Fall irgendwelche Nacktszenen drehen wird. Weshalb schon dieses Pole-Dancing oder dieses Striptease-Burlesque-Tänzing, was auch immer das dann am Anfang sein soll, schon absurd wirkt, weil sie tanzt halt dort in einem Striptease-Schuppen, aber sie zieht sich nicht aus. Also das ist vollkommen okay, wenn sie das nicht macht. Und das weiß ich nicht, hab da jetzt auch nicht, war jetzt nicht versessen, auf das zu sehen. Aber das passt halt dann überhaupt nicht zu dieser Figur, die sie da spielt.
Ja, absolut. Das wirkt sehr, ja. Also ich meine, wenn die schon mit Digitaltechnik arbeiten, naja, aber gut, das gehört, ist dann wahrscheinlich auch nicht erlaubt, wenn man sich das in den Vertrag schreiben lässt.
Ja, es ist auch gar nicht so einfach, finde ich, diesen Film so genretechnisch einzuordnen, weil er sich halt wirklich allem, was damals so um ja, Mitte 2000, also Mitte 2000er, so 2005 bis 2008 so angesagt war, packt er in diesen Film rein. Also du hast jetzt so ein bisschen so dieses Psycho-Thriller-Ding, du hast dann aber auch gleichzeitig eben wieder diese Saw-Einflüsse und diese Hostel-Einflüsse mit diesen Torture-Porn-Szenen, die eigentlich überhaupt nicht in den Film reinpassen, aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Und da muss natürlich unbedingt noch ein Twist oder Nicht-Twist, wie auch immer, kommen wir auch später zu, mit dabei sein und alles so zusammengefrachtet und es passt, ergibt vorne und hinten überhaupt kein kausales Ergebnis für mich. Und es ist schon arg furchtbar zu lesen, wenn man sagt, ja, dass der Regisseur da durchaus sich beeinflussen lassen hat von David Lynch und Brian De Palma und Alfred Hitchcock. Das sind schon, also wenn du da selbst den schlechtesten Film von diesen Regisseuren nimmst, reicht es nicht mal annähernd die miserable Qualität von diesem Film hier.
Ja.
Aber ich verstehe trotzdem schon, worauf er so ein bisschen hinaus will, werden ja nachher auch ein bisschen so auf die Optik des Films eingehen. Da sind dann durchaus auch schon ein paar Sachen erkennbar, die definitiv beeinflusst wurden von diesen Leuten, nur halt nicht annähernd in dieser Qualität umgesetzt natürlich, ne? Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in den Film rein, ein paar einzelne Szenen. Wir hatten ja schon erwähnt, der Film beginnt quasi mit mit diesem Burlesque-Strip. Tanz, was auch immer, wie gesagt. Das ist eigentlich zum Beispiel, da hat man noch ein bisschen Hoffnung. Das fand ich zum Beispiel gar nicht schlecht inszeniert. Also es sieht natürlich schon so ein bisschen billig aus, wie sie da sich regelt und tanzt. Man merkt auch, dass sie, obwohl sie ja angeblich da auch so ein paar Tanzstunden für genommen hat, wirkt es sehr unbeholfen, was Lindsay Lohan da fabriziert. Vielleicht was aufs Körperdouble, ich weiß es nicht. Aber da zum Beispiel dieser Moment, falls du dich erinnerst, als die Hand an dieser Pole-Dance-Stange heruntergleitet und
Ja.
das Blut mitfließt, da muss ich ja sofort an Argento denken.
Ja, klar, das stimmt schon. Also, das ist,
Also es ist zumindest was ihm vielleicht auch gefallen würde, diese Szene.
ja, das stimmt. Das ist ja von der Bildsprache fast eine nette Idee, ne? Ja, wirkt aber natürlich, wenn man es, also ich glaube, denkt man für viele nicht, aber wenn man sich da ein bisschen auskennt, beziehungsweise den Vergleich ziehen kann, dann fällt das schon auf, ja.
Es geht dann weiter. Da fängt es dann schon an, nicht mehr so interessant zu sein, oder da hat die Hoffnung schon nachgelassen. Du siehst halt dann ein paar Minuten später, siehst du Lindsay Lohan beziehungsweise Aubrey am Klavier. Und es gibt ja so auch ein paar Vergleichsszenen. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht von Lindsay Lohan, dass sie da jetzt für so eine Filmproduktion wie Ryan Gosling bei La La Land erstmal hier ein halbes Jahr Klavierstunden nimmt, ohne Frage. Aber in diesem Moment wird einem schon klar, okay, das wird hier in eine falsche Richtung laufen, weil man ihr zu keiner Millisekunde auch nur annähernd abnimmt, dass sie dort selbst ein Klavier spielt und dass sie überhaupt ein Interesse daran hat, Klavier zu spielen. Also das geht schon völlig konträr dazu. Die Figur, die sie darstellt und das, was sie macht, passt halt überhaupt nicht zusammen. Da wird sie halt so penetrant darauf dargestellt, ja, hier ist das schüchterne Schulmädchen und sie ist so fleißig und sowas, aber das passt überhaupt nicht zu ihr. Verstehst du? Also so, das
war so. Auch dann später, wenn man dann halt sieht, was sie an der... Sie ist ja dann auch wiederum gar nicht so unschuldig. Ja, ach, ihre Figur ist ganz... Also die Figur von Aubrey Fleming ist ganz, ganz krude gezeichnet. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und tatsächlich auch dann schauspielerisch nimmt man ihr halt weniger ab, dass sie irgendwie eine Autorin ist oder dass sie halt Klavier spielt. Ich nehme nicht mal dem Klavierlehrer ab, dass der Klavier spielt. Ja. Wenn er dann da ihr irgendwie vorzeigt, so, und jetzt guck mal genau hin auf meine Hand. Und dann spielt er da... Jetzt bin ich selber kein Pianist, aber das spielt er da was wirklich, ich sag mir, ohne Aufgeregtes, Unspektakuläres. Und dann sagt er, so einfach ist das. Und ihr wird aber dann gleichzeitig schon zugesprochen, dass ihr schon hier diesen Talentwettbewerb gewonnen hat. Und
das musst du da zwangsläufig an. Kennst du die Eis am Stiel-Filme?
Oh, ja, aber nie gesehen.
Achso, okay, schade. Das ist ja auch deutsch-israelische Teenie-Komödie sozusagen, aber so richtig mit Karlauer in Slapstick und vielen nackten Tatsachen. Und da gibt's halt auch so Szenen, wo halt sich die Jungs aus einem Stil bei so einer Klavierlehrerin einschleimen und so ein bisschen reindrängeln, um dann halt mit ihr ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen. Aber da geht's dann auch darum, guck mal, so spielt man Klavier. Und so hat so Slapstick-mäßig hat das auf mich gewirkt, so als wenn halt irgend so ein Noob hier, guck mal, ich kann spielen und jetzt bin ich der Meister des Klaviers, so. Genau. Das ist schon abstrus. Und dann kommt halt auch schon wieder dieser relativ zügige Wechsel, wo es dann halt zu diesen Torture-Porn-Szenen kommt. Du hast es ja eigentlich schon eingangs schon sehr gut erwähnt, also wie Aubrey sozusagen verstümmelt wird, ihr wird mit so Trockeneis, wird ihr die Hand verbrannt und die Finger dann abgetrennt und das Bein und das ist so ein bisschen schwierige Szene, da fand ich es noch, habe ich auch noch gedacht, okay, das passt irgendwie bisher in den bisherigen Film nicht so rein, aber es ist noch früh im Film, hier kann ja auch noch, daraus kann ja noch was werden und da kommen dann die wenigen Momente, wo ich dachte, okay, hier hat sich zumindest oberflächlich Gedanken um so ein bisschen Ästhetik gemacht, weil du dann halt darauf siehst, dass es auch so ein bisschen Giallo-artig, auch wieder so ein bisschen Argento-mäßig ist, dass es alles so ein bisschen Style hat. Du siehst halt so, wie das Blut so abfließt in den Abfluss und du siehst diese ganzen blauen Farben. Das ist ja generell so ein Stilmittel, auf das wir später ja auch noch eingehen mit den Farben Blau und Rot, aber du hast ja auch diesen Glasdolch, du hast Neonlichter und alles ist so im Blau gehalten, diese ganzen Gegenstände hast du ganz oft im Film, dass Aubrey trägt zum Beispiel permanent blaue Kleidung fast im Film, sie fährt ein blaues Auto, das Mordwerkzeug ist blau, die Handschuhe des Täters sind blau, sie bekommt eine blaue Rose geschenkt von ihrem Boyfriend und die Stifte sind blau und es ist halt all sowas, was dann sozusagen dieser Figur Aubrey zugeschoben wird. Das sind natürlich jetzt keine subtilen Sachen, sage ich jetzt mal. Das ist schon so extrem offensichtlich und wird auch nicht geheim gehalten, aber es ist zumindest so ein kleiner ästhetischer Faktor, den ich jetzt nicht ganz so verkehrt fand in dem Film.
Ja, das stimmt. Also ich fand jetzt insgesamt was trotzdem ein bisschen, also dadurch, dass es halt auch so fehl am Platz ist leider wieder, der ganze Torture-Part und hilft das dem Film, finde ich, irgendwie auch nicht so wirklich. Aber ja, da merkt man schon, dass sich der Regisseur ein bisschen ausgetobt hat und auch mal versucht hat, da seinen Vorbildern nachzueifern.
Ja, und man sieht das halt auch. Du hast halt, wie gesagt, er selber hat nichts von Argento gesagt, der Regisseur. Aber ich finde, es sind so viele Anleihen drin, halt diese Neonlichter. Du hast halt auch wieder das, was wir zum Beispiel im vorletzten Podcast mit Herrn Stiegelegger gehabt haben, mit diesem Damsel in Distress, mit der Jungfrau Nöten, was ja sehr oft bei Argento ist oder beim italienischen Giallo. Du hast die Darstellung der Gewalt, die immer so ein bisschen over the top wirkt, die viel zu drastisch für den eigentlichen Inhalt des Films wirkt, was du ja auch bei den Argento-Filmen hast. Du hast den Killer in Handschuhen und du hast halt auch der ist mir jetzt bestimmt böse, der Herr Dr. Stieglegger, wenn ich seine Theorie des performativen Kinos jetzt bei diesem Film anwenden will. aber ich finde auch, dass der Film hier tatsächlich mehr Wert auch auf einzelne Set-Pieces legt, als ein so ein gesundes, nachvollziehbares Grundgerüst darstellt sozusagen. Also das sind auch einzelne Szenen, die so ein bisschen aus diesem, also der Film ist eine Katastrophe, da sind wir uns ja, ist ja kein Geheimnis, das hört man ja auch schon, aber es gibt halt so hier und da so ein paar ganz kleine Lichtblicke, die immer noch schlecht sind, aber halt in diesem katastrophalen Gesamtbild so ein bisschen herausragen, und das sind dann immer so die, wo man denkt, okay, hier hat er sich audiovisuell ein paar Gedanken gemacht, hier wurde irgendwas versucht zu inszenieren, und ja, ich meine, das ist immer noch weit von gut entfernt, aber man sieht zumindest, dass er sich Gedanken gemacht hat, aber das halt alles andere schief gegangen ist, ne? Dann gibt's eine Szene, das ist dann die längere Strip-Szene, die dann später kommt, von Dakota sozusagen. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, was es damit jetzt genau auf sich hat, ja, mit Aubrey und Dakota. Vielleicht machen wir es zuerst sogar.
Ja, ich glaube, das ist an dieser Stelle ganz wichtig, weil wir wollen jetzt auch, glaube ich, niemandem quasi dazu raten, sich den Film im Nachhinein oder vor diesem Podcast noch anzugucken, sondern wenn ihr da Spaß daran habt, also wir wollen euch nicht aufhalten, macht es ruhig. Aber in dem Sinne wollten wir auch noch sagen, dass wir überhaupt nicht auf Spoiler Rücksicht nehmen. Und halt der hauptsächliche Kniff für diesen Film ist ja folgender, dass Lindsay Lohan spielt Zwillinge halt in diesem Film, was auch dazu beigetragen hat, dass sie so viele Goldene Himbeeren bekommen hat. und zwar spielt sie einerseits die Aubrey Fleming und andererseits die Dakota Moss. Und das sind bei der Geburt getrennte eineiige Zwillinge, die, und das ist halt der Haupt... Kniff an diesem Film, über einen fantastischen Grund, der nicht weiter pseudowissenschaftlich erklärt wird, quasi das Gleiche durchmachen. Das heißt, wenn die eine ihren Fuß verliert, dann passiert das bei der anderen auch.
Obwohl so. Ich das fast noch lächerlicher als das finde ich es noch die Begründung, wieso sie Zwillingsschwestern sind und warum sie getrennt sind und so weiter. Das ist halt, dass dass quasi eine Frau, die quasi die Mutter von Aubrey im Film ist, aber nicht die leibliche Mutter ist, quasi im Krankenhaus lag, um ihr Kind zu gebären, und gleichzeitig eine drogenabhängige Frau auch dort war im Krankenhaus, und die hat quasi Zwillinge geboren, also Dakota und Aubrey, und weil Aubreys Film nicht leibliche Mutter, adoptiv, nee, ist ja nicht adoptiv, ist wieder da und so weiter, das ist alles so wirsch, quasi ihr Kind verliert bei der Geburt, kauft der Vater von Aubrey sozusagen Aubrey ihre leibliche Mutter ab. Und so sind die Zwillinge dann getrennt sozusagen. Zwar nicht im Geiste getrennt, aber körperlich getrennt.
Genau, und die Mutter weiß davon nichts. Also das Kind wird ihr quasi untergejubelt. Sie denkt, sie ist die leibliche Mutter. Und das ergibt halt wirklich maximal keinen Sinn, weil in welchem Krankenhaus willst du denn so ein Manöver durchziehen?
Ja, das ist unfassbar. Und das ist halt auch so der nächste Downer-Moment des Films, halt wenn du so denkst, okay, mich interessiert wenigstens die Auflösung. Was ist denn jetzt hier mit Dakota und was ist mit Aubrey? Und dann ist es einfach so, ja, die gibt's beide. Und die eine versucht jetzt einfach, die andere zu retten. Ich sag, das ist jetzt eure Auflösung des Films? Nicht jetzt irgendwie, weißt du, ich hab in aller Dummheit dieses Films, denkst du wenigstens noch, dass sie wenigstens irgend so ein geschwurbeltes, und sie hat führt ein Doppelleben oder sie ist schizophren oder irgendwie sowas und hat zwei Persönlichkeiten, was auch immer. Nein, es gibt einfach beide Figuren. Also eine völlig unfantastische Lösung sozusagen. Und das ist dann wirklich so Hanebüchen, so dass du denkst,
Schwachsinn. Ja, ach, und dann versuchen die da immer mit so coolen Sachen wie, sie ist ja auch nur Autorin, die Aubrey, damit sie dann halt das einbauen können, dass sie am Anfang eine Kurzgeschichte schreibt. Und in dieser Kurzgeschichte hat sie sich halt diese Dakota ausgedacht, die Stripperin, die halt eigentlich auch ihre Zwillingsschwester ist, von der sie aber nichts weiß. Aber weil sie ja diese Verbindung haben, hat sich quasi dann die Geschichte von Dakota in ihre Fantasie eingebaut und sie denkt, das hat sie sich ausgedacht. Und dann schreibt sie das. Und das entdeckt dann das FBI auf der Festplatte.
Aber wann entdecken sie das auf der Festplatte?
Ja, viel zu spät.
Fünf Jahre später ungefähr.
Ja, wir haben ja gesagt, wir gucken nochmal auf die Festplatte. Und diesmal habe ich was entdeckt. Oh, ja, und dann denken sie halt, dass das Mädchen, das jetzt wieder aufgewacht ist, Aubrey ist, aber nur von sich... dass sie nur denkt, dass sie Dakota ist, weil sie ja auch diese Geschichte über Dakota geschrieben hat.
Das ist ganz schlimm.
Ja, das ist aber sehr doof.
Aber so kommt's, dass Dakota quasi in ihrem Teil ihres Lebens es nicht so gut gegangen ist wie Aubrey, die ja tolle Schulbildung genossen hat und Klavier spielt und freilässig Geschichten schreibt, tolle Eltern hat, was auch immer alles, großes Haus hat, und bei Dakota ist es halt genau der Gegenentwurf dazu. Sie führt dann eher ein ärmlicheres Leben. Sie muss sich ihr Geld halt mit Striptease-Tanzen verdienen. Und es ist alles nicht so. Und ihr Charakter ist halt auch genau gegenteilig. Natürlich auch so wieder so vollkommen plakativ dargestellt, dass sie ja quasi, dass das Aubrey mit ihrem Freund, ja, mal abwarten, ob wir hier jetzt irgendwie Sex machen können oder so, miteinander schlafen. Und dann ist Dakota ja quasi erstmal zunächst gefangen in dieser Aubrey-Rolle, weil ja keiner glaubt, dass sie halt nicht Aubrey ist. Und dann natürlich kommt Aubreys Freund hin und oh, machen wir gleich Sex. So.
Ja.
Das ist so hanebüchen, obwohl das tatsächlich eine sehr witzige Szene ist. Die ist zwar wirklich auch wieder alles andere als subtil, aber es gibt halt diese Szene, in der Dakota halt mit dem Freund von Aubrey schläft oben in ihrem Kinderzimmer und die Mutter halt unten wartet in der Küche und die Geräuschkulisse so extrem laut ist von dem Bett, was so knarzt und von dem Rumgestöhne und so weiter. Und die Mutter versucht sich halt abzulenken, indem sie irgendwelche Küchenarbeiten macht oder das Wasser laufen lässt und so weiter. Das ist zwar total lächerlich, aber das war wirklich in diesem Film noch einer der, sag ich mal, unterhaltsameren Momente. Aber kurz nochmal zurück zu dieser Strip-Szene, die ich vorhin eingangs ansprechen wollte, diese etwas längere, die ja wirklich unfassbar schlecht gemacht ist. Ne? Also es ist wieder diese Rekeleien an der Stange und so weiter, aber das ist halt durch so furchtbar unpassende Elektromusik untersetzt. Später geht sie sogar noch in so Heavy-Metal-Musik über, die aber so wirkt, als würde sie aus irgendeinem Katalog gekauft worden sein. Also aus so einem Gratis-Musik-Katalog.
Naja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Weißt du, und das sieht schon fast so ein bisschen aus wie, wir erinnern uns so ein bisschen an unsere Jugend zurück, wie die sexy Sportclips im DSF damals. So wirkt fast dieser Striptee, finde ich.
Ja, das ist immer, glaube ich, auch, so stelle ich mir das vor, wie es sein muss, wenn man irgendwie aus falschen Vorstellungen irgendwie der Partnerin quasi aufdrängt, dass sie doch auch mal so cool strippen soll. Aber sie kann es halt offensichtlich nicht, weil das halt auch etwas, was man lernen muss. Und dann versucht man das und dann ist es halt mega awkward. Und so stelle ich mir das vor, nur dass es da offensichtlich so, das dann auch noch darstellen soll, als wäre es gut.
Und hier scheitert es ja schon beim Ausziehen, also schon bei der Definition des Berufs.
Ja, das ist halt, ja, whatever. Die ganze, also diese Dakota-Figur, die ist fürchterlich geschrieben. Also die ist halt auch so unsympathisch und wie die dann versuchen, durch die Art, wie sie spricht, so dieses Trailer-Park-Ghetto da reinzukriegen, durch diese super gestellten Dialoge. Ich sehe vielleicht aus wie dieses Aubrey-Chick, aber ich bin's nicht, ey. Weißt du, das ist so richtig so, das ist so schlecht.
Es ist wirklich unfassbar schlecht, ja. Mal so ein bisschen weg von der Story. Wie hat dir der Film so technisch gefallen? Also jetzt so vom Handwerk her?
Ja, ich muss sagen, also ich habe schon so ein paar. Ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass dieses Budget da war. Das erklärt jetzt einiges. Weil dann so die, Entschuldigung, die handwerklichen Sachen wie die Digitaltechnik zum Beispiel, die eigentlich recht gut funktioniert. Wenn man dann im Nachhinein drüber liest, wie oft Lindsay Lohan überhaupt nicht am Set war. Dann ist es schon beeindruckend tatsächlich, dass es auch 2007 so gut möglich war. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und auch, dass sie ja die ganzen Amputationen und so Sachen doch öfter mal sehr deutlich zeigen.
Das sah eigentlich ganz gut aus. Ne?
Ja, also, natürlich, ich hab auch mal so gefragt.
Sah natürlich gut aus, nicht gut aus, sah übel aus, aber war gut gemacht, ja.
Genau, also das sah aus wie ein Mensch, der jetzt halt keinen rechten Fuß mehr hat. Obwohl Lindsay Lohan den natürlich definitiv noch hatte. Das war solide gemacht, da kann man sich nicht beschweren. Und von diesen... ist immer so technisch ist es halb okay, aber dann ist es halt auch vom Pacing, was ich ja eigentlich auch schon wieder so ein bisschen ins Technische ziehen würde. Also der Schnitt ist halt fürchterlich. Ja. Weil der ist so oft so langweilig, der Film. Und die unspektakulärsten Szenen werden schon wieder ohne Ende in die Länge gezogen.
Und vor allem der Film, das ist einer der Filme, was man heute kaum noch sieht in Spielfilmproduktionen, der hat halt diese Überblendung, wo halt so Bild in Bild ineinander übergeht. Ach,
die weichen Blenden, ja. Das hast du wirklich halt eigentlich gar nicht mehr. Aber naja.
Das sieht furchtbar aus, oder wie dann auch so das einfach mal so diese Gesichtssilhouette von den Silohen so mal im Bild eingeblendet wird auf einer Kerze oder was auch ich immer so, das hat so alles so Soap-Charakter, also es ist wirklich grauenhaft, ja, und dann halt wie gesagt diese Stilistik halt mit diesen penetranten ins Gesicht prügeln, hier, das ist blau, das muss Aubrey sein, das ist rot, das ist übrigens Dakota, die ist böse, die ist verrucht, die trägt rot, alles was mit ihr zu tun hat, ist rot, und es ist halt, ja, schon echt dämlich. Dann, genau, bevor wir waren, der Storytechnik noch nicht ganz fertig. Also es stellt sich am Ende dann heraus, dass eben der gar nicht so pianohaft wirkende Pianolehrer Douglas am Ende für diese grauenvollen Taten verantwortlich ist. Und man hätte es sogar fast, also ich glaube, wenn du es nicht für so bescheuert halten würdest, dass du das nicht schon während des Films wieder ausblendest, dass der überhaupt da war, dann wird dir das auch so offensichtlich um die Ohren geworfen, sozusagen. Dass du wirklich halt so, es werden nur Sachen verstümmelt, mit denen man Klavier spielen kann.
Ja.
Das ist alles so offensichtlich, so Hinweise dezent, auch mit diesem Ribbon da auf dem Grab des ersten Opfers. Blue Ribbons are for winners, never settle for the red. Rest in peace, Douglas, wo dann auch schon so offensichtlich wird, auch so noch auf die unterschiedlichen Nebenstile von Dakota und Aubrey eingegangen wird. Das ist alles so hanebüchen, aber auch nie spannend halt, ne? Es ist
Nö.
halt nie irgendwie interessant gestaltet oder irgendwie mal so ein bisschen, dass du, das ist zwar ein Thriller, aber da steckt nichts Thrillerhaftes drin, so in dem Moment. Du hast da nicht irgendwie mal, oh, oder dass dir mal der Atem stockt oder irgendwie sowas. Und das ist halt so langweilig, dass du eigentlich am Ende die Auflösung gar nicht mehr haben willst.
Ja, und das passt ja auch halt überhaupt gar nicht damit zusammen. Es ist ein reiner Zufall, dass der Douglas jetzt, also der Mörder, das eine Mädchen erwischt, das dann diese einzigartige, fantastische Hyperleitverbindung zu ihrer Zwillingsschwester hat, weswegen ihr dann ja auch der Zwillingsschwester in dem Moment tatsächlich im Stripclub einfach der Finger abfällt. Und
Ja.
das war echt, ich dachte so, was? Und dann guckt sie einfach dahin. Und das war für mich so der schlimmste Moment, dieses, sie guckt sich diesen Finger an, der auf dem Boden liegt, dann ist sie erstmal ruhig, dann kippt sie um, dann wacht sie wieder auf und fährt nach Hause. Weil das Krankenhaus ist nur für reiche Leute.
Vor allem du denkst auch in dem Moment, wo diese Szene, die ist ja relativ am Anfang, das ist ja fast die erste Szene, und du denkst, okay, das muss jetzt irgendwie eine Illusion sein oder irgendwie eine Wahnvorstellung oder was auch immer. Das wird ja jetzt kaum passiert sein, so wie es auch gezeigt wird, halt mit dieser schlechten Darstellung dann auch noch.
Ja.
Und dann irgendwann kriegst du mit, okay, das ist wirklich passiert vorhin und denkst so, what the fuck? Das ist so.
Ja, und ich hab mir halt irgendwie, ich hab, bin immer, hab gedacht, dass der Mörder irgendwas damit zu tun hat, halt. Dass der irgendwie auch dafür verantwortlich ist, vielleicht, oder es wusste, oder dass der vielleicht eigentlich halt was gegen Dakota hatte und deswegen ihre, weil er es weiß, ihre Schwester sucht und dann sie und ach, was weiß ich. Aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Das ist einfach reiner Zufall gewesen, dass er die erwischt, die halt magisch ist.
Ja, das ist alles so unlogisch, so löchrig irgendwie. Und das, selbst dann halt die wenigen, ganz, ganz wenigen minimalen Ansätze, die vielleicht gefallen könnten, die zerfallen dann halt auch durch sowas. Und das sind auch die Dialoge, die sind so, du hast es schon angedeutet, gerade auch mit Dakota-Stil, wie sie redet und was sie sagt. Die Dialoge, die sind so schlecht geschrieben und die werden dann auch noch so schlecht, wie sie geschrieben sind, so schlecht, wenn sie dann auch noch performt, so hölzern, dass du fast denkst, die sind abgelesen, so teilweise, hatte ich manchmal so ein Gefühl.
Ja, das ist halt auch ein Problem. Und was halt auch, ja, also die Dialoge grundsätzlich, die wirken abgelesen und die sind auch so pseudo-deep. Es gibt dieses eine Zitat, das finde ich so schrecklich. People get cut, that's life.
Ja.
People get cut, that's life. Das fällt dann gleich zweimal und das ist so,
Ja,
was?
da denkst du so, dass der Drehbuchautor und der Regisseur, du denkst, dass die den Film für dumm, Quatsch, nicht für dumm, ja, das machen sie am Ende, aber für intelligent, die versuchen das für intelligentes Kino zu verkaufen, ohne halt zu merken, wie dumm dieser Film eigentlich ist.
Ja,
Das
das
ist
ist
aber.
halt, ich glaube, das ist das Problem, was so viele angehende Autoren haben, was ja aber auch, glaube ich, dann wiederum erfahrene Autoren einem halt oft erzählen, dass es das so ist, dass man am Anfang halt nicht diese Transferleistung bringen kann, wenn der halt dann da sitzt und schreibt diese Dialoge und hält sich halt für unfassbar clever und cool und das ist alles, jeder Satz muss irgendwas Besonderes haben. Das merkst du hier total. Auch die Krankenschwester ist da, wenn Dakota aufwacht und die sagt nicht irgendwie irgendwas, was man von einem Menschen erwarten würde, sondern bringt gleich so einen coolen Satz irgendwie. Und jeder bringt immer sowas. Auch die komischen FBI-Agenten sagen immer nur coole Sachen. Also
Ja.
pseudo-cool.
Und
Kommt halt
wenn
nicht cool rüber. Aber wenn du halt so dein Drehbuch fütterst, dann wirkt es halt komplett albern.
du. Und vor allem, du kannst ja so einen Film machen, aber dann behältst du halt dieses Humor-Level, was ein sehr geringes Level ist, aber
Ja.
dieses Level aus dieser Sexszene, wo die Mutter unten darauf nicht klarkommt oder wo dann der Boyfriend dann versucht, irgendwie dringend ein Kondom herzukriegen und die Polizisten ihm dann irgendwie sozusagen so halb helfen dabei, wo du dann vielleicht mal minimal schmunzeln kannst, dann musst du halt aber auch den ganzen Film damit durchziehen. Dann könnte man noch sagen, okay, die Leute, die haben zumindest versucht, hier sich ein Späßchen zu machen, aber der Film nimmt sich halt von den 107 Minuten oder wie lange der Film geht, nimmt er sich halt 105 Minuten lang komplett stockernst und deshalb kann er halt nicht in keinem Moment unterhalten, weil das trifft. Funktioniert halt nicht, weil du kannst nicht so einen Film ernst meinen, das geht einfach nicht.
Ja,
Ja.
das ist halt so. Und dann, ja, ist halt auch nicht keine einzige überzeugende schauspielerische Darstellung vorhanden. Plus dann halt so Sachen, wie die mich immer sehr stören, dass der Freund von ihr, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der ist halt auch, sollte halt Highschool-Schüler sein und war zu den Dreharbeiten halt schon 31 Jahre alt. Ja. Und das sieht man halt auch einfach so. Und auch Lindsay Lohan war halt da schon immerhin 22, okay, gut, das ist dann, kriegst du irgendwie, ne, mein Gott, das ist nicht so aufgefallen, finde ich okay, aber ja, so.
Ja, aber das wird dann halt auch wieder so gelöst, ja, gib mir eine Brille.
Ja, irgendwie so. Mach sie halt irgendwie ein bisschen kindlicher und dann, ja. Schwierig.
Ja.
Nee, Entschuldigung, ich hatte nichts.
Ja. Ja, und das ist halt, dass das tut mir halt, das tat mir leid, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Es ging mir ein bisschen ans Herz, diese ganze Geschichte mit Lindsay Lohan, weil ich, da bin ich ehrlich, so ein bisschen so diese alte Lindsay Lohan schon vermisse, so ein bisschen so. Ich weiß nicht, ob du Girls Club oder auf Englisch heißt der Mean Girls kennst, den Film.
Mean Girls ja. Habe ich mal auf der Liste, habe ich noch nie gesehen, aber ich kenne halt den, wo sie mit der Mutter tauscht, wie heißt das?
Freaky Friday.
Genau, Freaky Friday kenne ich. Ja, der ist ganz witzig gewesen.
Aber Girls Club, also Mean Girls, guckt den unbedingt mal an. Das ist eine richtig klasse Highschool-Komödie. Die ist richtig witzig. Da sind alle Dialoge top-notch, alles perfekt. Mhm. Und wenn du den Film guckst und dann denkst du so, das hat die jetzt, das ist aus Lindsay geworden. Da hat sich irgendwie keiner so richtig einen Gefallen mitgetan. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich der Regisseur Stevenson, der hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, mit Lindsay Lohan, da können wir hier vielleicht auch mal dieses Drehbuch kaschieren und die hat einen Star-Faktor und so weiter. Lassen wir die einfach so ein bisschen an der Stange tanzen, hier so ein paar Softcore-Szenen, Softcore-Erotik-Szenen mit BH noch andrehen und was auch immer. Und ja, das ist Leid für dich als Zuschauer, aber gleichzeitig empfindest du halt auch Mitleid mit den Beteiligten so ein bisschen. Das ist alles so überambitioniert und so auch selbstüberschätzend teilweise, sowohl jetzt beim Regisseur als auch beim Autor, als halt auch bei der Hauptdarstellerin.
Und ja, man sieht halt den Plan, der dahinter gesteckt hat, ne? Du hast irgendwie unbekannten Regisseur, unbekannten Drehbuchautor, und die Idee liest sich dann vielleicht für einen Produzenten ganz witzig. Aber das, wie vermarkten wir das? Ja, mit einer bekannten Schauspielerin so. Die zieht sie einfach hoch und dann haben wir was Cooles so. Aber das hat halt mit Lindsay Lohan zu dem Zeitpunkt ihres Lebens absolut fehlgeschlagen. Und wahrscheinlich den Film, der wäre wahrscheinlich mit einer unbekannten Darstellerin erträglicher.
Ja, es gab übrigens tatsächlich, bevor wir langsam uns Richtung Ende bewegen, tatsächlich auch noch ein alternatives Ende. Das war hier, ich habe das vorher nicht gewusst, aber ich habe den Film tatsächlich auf DVD und den gebe ich auch nicht ab, weil das ist ein kleines Kultobjekt in meinem Regal. da ist tatsächlich ein alternatives Ende drauf gewesen. Und das kann man sich da mal ansehen. Und zwar wird die Geschichte dann noch hanebüchner, weil da gibt es am Ende noch eine dritte Person, die auch von den Seelohen gespielt wird. Und das ist dann quasi so ein bisschen das, was so ein bisschen angedeutet wird, dass die Figuren Aubrey und Dakota Teile in einem Skript sind von dieser dritten Lindsay Lohan, die dann den Film mitmacht und am College studiert. Die hat einfach so ein Skript geschrieben, so ein Theaterskript oder so ein Drehbuch oder sowas. Und das ist die Geschichte, die sie darin erzählt. Also noch ein schlimmeres Ende, als es ohnehin schon hat.
Ah, das ist ja mega unbefriedigend. Ja. Wow. Das ist ja echt der Hammer.
Ja. Ja, wie der ganze Film. Eine Blaupause des schlechten Films der 2000er, würde ich mal zusammenfassend sagen, ist das hier. Aber es ist durchaus so, du hast ja vorhin gesagt, hier nicht auffordern zu gucken und so. Ich finde schon, man sollte den gesehen haben.
Okay, gut.
Wenn man das vorher weiß, was auf einen zukommt und man überhaupt nichts erwartet, ist es einfach ein perfektes Musterbeispiel für das, was man an einem Film alles falsch machen kann. Also es ist wirklich auch so ein Musterexemplar dafür. Und es ist auch interessant zu sehen, was da falsch gemacht ist und wie das falsch gemacht ist und was Story-Probleme, Lücken, Logik und sowas. Ich finde den schon interessant, den Film. Er ist halt nur schlecht, aber ich finde ihn interessant.
Ja, ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass das ist so ein typisches Beispiel, was sie vielleicht an Filmhochschulen zeigen, so ganz klar unter dem Aspekt, aus Fehlern lernt man und gehen wir einfach mal diesen Film durch und jeder schreibt auf, was er sieht, was falsch läuft und dann kann man da bestimmt eine Menge rausziehen. Und wenn man sich halt auch für Filme in der Hinsicht einfach nur interessiert, ist das schon interessant, bestimmt. Ja. Und ja, und manchmal ist er halt auch so schlecht, dass es schon lustig ist.
Und ich meine, der Film hat 8 goldene Himbeeren gewonnen. Ich meine, hallo?
Ja, der war zeitweise Rekordhalter tatsächlich. Ach, hattest du schon erzählt.
Ja, ja.
Genau, und ich habe gerade noch gesehen, Lindsay Lohan wurde dann sogar, aber auch noch aufgrund von anderen Filmen, für die Worst Actress of the Decade, also für die Dekade,
den kann man,
nominiert.
Den, den kann man tatsächlich, ach, nominiert, okay, hat es ja nicht bekommen. Den kann man tatsächlich, wenn man den bekommt, auch wieder ausgleichen. Das war nämlich, Sylvester Stallone hat den auch mal bekommen, irgendwie Worst Actor of the 90s oder sowas, glaube ich, oder 2000er, ich weiß nicht genau. Nein. Aber durch seine Leistung in Creed wurde das aufgehoben und da kriegst du dann auch eine Urkunde für oder einen Pokal oder sowas, dass das erlöscht ist und du sozusagen das, dein Gewissen wieder reingemacht hast mit dieser Leistung und das alles vergessen ist, was du vorher kaputt gemacht hast sozusagen.
Ja, okay.
Also sie geben einem schon die Chance.
Ja, mein Gott, ich meine, das ist ja auch, gibt ja so viele Schauspieler, die haben es verkraftet, hier Halle Berry und so, mein Gott, who cares, ne?
Ja, aber, ja gut, sagen wir es mal so, hat Halle Berry das verkraftet? Wo weiß sieht man nicht. Sie heutzutage noch?
Sie wird jetzt bei, warte mal, oh nee, ich habe sie doch in einem Trailer gesehen am Samstag erst, war das Mord im Orient Express? Nee, in einem anderen Trailer, glaube ich.
Nee, da war es nicht, aber wo ist jetzt sonst, weiß ich gerade auch nicht. Ja, aber man hat sie schon, dafür, dass sie mal Bond-Girls haben es eh immer nicht besonders leicht im Filmbusiness, aber dafür, dass sie mal wirklich gehypt war zwischenzeitlich, kam da auch nicht so viel, sie hat ja auch nicht so viel Gutes gemacht, aber es soll ja jetzt auch kein Halle Berry-Cast sein, aber für Lindsay Lohan war es halt wirklich der absolute Karriereknick, denn halt in Kombination mit ihren Süchten sozusagen und ihren, ja, hat sie nicht auch geklaut zwischendurch? Wurde sie nicht mal erwischt?
Davon weiß ich nichts. Ich bin
da auch immer so. Nichts Falsches sagen. Ja,
also
mir tut es halt ein bisschen leid. Ich hätte gerne gesehen, wie sich die Karriere von ihr weiterentwickelt hätte und sei es nur, wenn sie irgendwelche seichten Komödien irgendwie gespielt hätten, wie viele andere in ihrem Alter, die damals mal Ruhm hatten oder sowas. Aber naja, so ist es halt.
Ja, vielleicht wird das ja nochmal was irgendwie in 5 Jahren oder so dann als...
Ja, aber es wurde ja nicht besser. Sie hat ja danach, da können wir mal gleich noch die Querlinks dazu setzen, sie hat danach noch von Paul Schrader, dem Film, der Taxi Driver damals auch geschrieben hat, hat sie in dem Film The Canyons mitgespielt, wo sie zusammen mit einem Pornodarsteller auch so eine, das ist fast genau dasselbe, auch so mit Halbnacktszenen und sowas. Ich glaube, da sind dann sogar Nacktszenen schon mit drin, da war sie richtig verzweifelt, glaube ich. Und, und auch noch diesen Film, den sie gedreht hat, diesen TV-Film, wo sie die Elizabeth Taylor spielt und auch so, hat IMDb-Wertung von 1,9 und sowas alles. Das will man alles nicht sehen und ist schwierig. Also für jemanden, der mit Lindsay Lohan aufgewachsen ist, tut man sich in der Tat sehr schwierig mit solchen Sachen. Aber was soll's? Wir haben uns heute in Vorbereitung dieses Podcasts wahrscheinlich auch schwierig getan, aber das wird nächste Woche zum Glück alles etwas eleganter wieder, weil da werden wir uns mit einem der absoluten Meisterwerke, mit einem der legendärsten Horrorfilme aller Zeiten beschäftigen. Mhm. Wie immer gibt's dann Ende der Woche einen kleinen Teaser bei uns auf Twitter, @DevilsNDemons mit 3 statt Es, sehr kompliziert, oder bei uns im Blog oder vielleicht demnächst auch auf Facebook. Hat Pascal versprochen.
Ja, jetzt muss ich es ja machen.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiederhören bei Devils and Demons.
Bye.